In der heutigen Hörspielkammer des Schreckens widmen wir uns der ersten Folge der Serie Jan Tenner, der neue Superheld.
Der streng genommen weder neu noch ein Superheld ist. In jedem Fall heißt die Folge Ein neuer Anfang.
Stichwort Hank, fangen wir an.
Hörspielkammer des Schreckens. Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
In unserer 25. Hörspielkammer haben wir uns schon einmal mit der ersten Folge von Jan Tenner befasst. Allerdings der ersten Folge der Originalserie aus den 80ern. Jan bekam es damals mit den grünen Spinnen zu tun. Seinerzeit sah es so aus, dass die Serie nach insgesamt 46 Folgen eingestellt worden und ein Reboot Anfang der 2000er eher wenig erfolgreich verlaufen war. Nun ruhte die Serie in Frieden.
Doch mit einem hatten wir damals nicht gerechnet. Simeon Chrisomalis. Unser Mann aus Leonberg hatte ja bereits zuvor drei andere Serien von früher neu aufgelegt und...
Moment. Wieso drei?
Wieso nicht? Larry Brandt? Ilea Ilwanda? Buffy?
Aber die hieß doch bei ihm gar nicht Buffy. Seine Vampirjägerin hieß Faith.
Ach ja, wirklich. Das kann man aber auch schon mal durcheinander bringen.
Stimmt. Und nachdem besagte Neuauflagen mit mal mehr, mal weniger Erfolg gelaufen sind, hat sich der große Grieche aus Süddeutschland jetzt die nächste Lizenz besorgt und produziert seit 2019 Jan Tenner, der neue Superheld.
Wie immer hat er dabei einiges in Bewegung gesetzt. Er hat sich nicht nur mit Rechteinhaber Kiddings geeinigt, sondern auch den Originalautor von damals, Kevin Hayes, an Bord geholt.
Dazu die Titelmusik, das Artwork und vor allem drei Sprecher von damals. Lutz Riedel als Jan Tenner, Marianne Groß als Laura und Wilfried Herbst als Mimo.
Soweit so.
Geil!
Aber nicht alles, was auf dem Papier gut aussieht, führt auch zu einem ebenso guten Resultat.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft wird ja auch nicht automatisch wieder Weltmeister, nur weil man Franz Beckenbauer als Teamchef zurückholt und mit der Elf von 1990 antreten lässt.
Du willst aber nicht ernsthaft Lutz Riedel mit Leuten wie Lothar Matthäus und Andreas Brehme vergleichen, oder?
Natürlich nicht. Lodder und Andi hätten sich definitiv mehr Mühe gegeben als Lutz Riedel, der die Rolle des Jan Tenner bemerkenswert scheißegal auf der linken Arschbacke runterspielt.
Das ist jetzt aber spekulativ. Das kann ja auch die Rechte gewesen sein.
Oh, stimmt. Da muss man in Zeiten von Fake News in der Tat etwas gründlicher arbeiten.
Nun war der gute Lutz schon in den letzten Jahren nicht mehr unbedingt dafür bekannt, im Studio immer ans Limit zu gehen.
Aber was er in der Neuauflage von Jan Tenner abliefert, grenzt praktisch an Arbeitsverweigerung.
In Folge 1, die wir heute besprechen, geht es ja noch.
Obwohl er erschreckend wenig Emotion zeigt, als am Anfang das Forschungsinstitut von Professor Futura in die Luft fliegt.
Oder als er nach 30 Jahren seiner Tanja wieder begegnet.
Oder als er in einer Hütte ist, die von übermächtigen Gegnern belagert wird.
Oder als sein Flugserum zur Neige geht und er fast stirbt.
Oder, ach, eigentlich das gesamte Hörspiel über. Doch das ist alles nichts gegen seine Leistung in Folge 2.
Da ist Jan von einer neuartigen Wurmintelligenz besessen, die ihm dermaßen viele Qualen bereitet, dass er kurz davor ist, sich selbst umzubringen. Und es klingt ungelogen, als ob ihm schlimmstenfalls der Kotstift in der Hose drückt.
Sie sprengen mir den Kopf!
Ja, wir hören mal rein.
Ich muss zu Vater, es geht wieder los.
Sie sprengen mir den Kopf!
Schrei mir was ins Ohr!
Wie kannst du? Vergiss es, Junior, ich...
So, jetzt schrei mir noch mal was ins Ohr. Schrei so fest, wie du kannst.
Ach du Scheiße, kann ich deins noch mal hören?
Sie sprengen mir den Darm.
Nee, deins ist nicht so gut. Das ist irgendwie noch zu intensiv.
Sorry.
Und diese wahrgenommene Unengagiertheit ist umso erstaunlicher, weil Luzi Putzi doch angeblich selbst die Idee für die Neuauflage geliefert hat.
Er hat nämlich 2018 auf der Hör mich im krautigen Amöbentalk der Talker Lounge davon gefaselt, dass er eine Serie toll fände, in der man den gealterten Jan Tenner erleben würde, der seinen Enkeln das Weltall zeigt.
Oh ja, ich erinnere mich. Und ich erinnere mich auch an den Gesichtsausdruck seiner Frau Marianne während währenddessen. Da wären vor lauter genervtem Augenrollen fast die Augäpfel aus den Höhlen gekullert.
Ein Phänomen, das man übrigens auch bei anderen Gelegenheiten beobachten kann. Eigentlich immer, wenn Lutz was in eine Kamera sagt und sie daneben steht. Achtet mal drauf.
Wir haben für euch einen kleinen Zusammenschnitt vorbereitet. Zu finden unter www.hörspielkammer.de/Riedel.
Der Lutz labert aber auch mitunter einen Käse, wenn das Publikum ihm süchtig nach hemmungsloser Alberei an der Kessen Lippe hängt. Donnerknispel.
Oh, Vorsicht, wir dürfen das nicht zu weit treiben, sonst kriegen wir wieder eine beleidigte Mail von ihm.
Originallaut: Lösch den Scheiß und viele Grüße.
Na, immerhin grüßt er manierlich, der fidele Orkanusrubbler. Stellt sich nur die Frage, warum Simeon nicht so eine Mail von ihm bekommen hat, nachdem Lutz und Zwiedel die erste fertige Folge der neuen Serie gehört hat.
Ich glaube nicht, dass er die wirklich gehört hat.
Touché.
Jetzt aber mal endlich zum Inhalt, Freunde. 30 Jahre sind vergangen, seit Professor Futura und General Forbett mitsamt der aus ihrer Kältekammer befreiten Assistentin Tanja verschwunden sind.
Die drei gelten als tot und es wurde eine Organisation gegründet, der Orden des Futura. Er wird von Jan Tenner und seiner Ehefrau Laura geleitet und es arbeiten dort auch Jan Tenner Junior und dessen Schwester. Was übrigens ein geschickter Kniff ist.
Also nicht das mit dem Junior, das nervt nämlich wie Sau.
Aber die Tatsache, dass das Hörspiel in der Zukunft spielt und die ehemaligen Hauptdarsteller nun als gealterte Helden in die zweite Reihe zurücktreten. So müssen Lutz Riedel und Marianne Groß in ihrem heutigen Alter nicht krampfig die Charaktere von damals spielen.
Ja, fast richtig.
Wieso?
Weil das Hörspiel mit einer Szene beginnt, die zeitlich kurz nach Episode 46 von damals spielt. Und da hören wir unter anderem auch Jan Tenner und Laura in ihrem damaligen jungen Alter, gesprochen von dem heutigen Lutz und der heutigen Marianne.
Oh, aber sie haben sich bestimmt richtig ins Zeug gelegt und lassen ihre Stimmen klingen, als ob sie noch... Was?
Was wohl?
Haben sie nicht gut hinbekommen, jünger zu klingen?
Mm-mm.
Haben sie nur so lala hinbekommen, jünger zu klingen?
Mm-mm.
Haben sie gar nicht erst versucht, jünger zu klingen?
Mhm.
Oh, scheiße. Aber man kann davon ausgehen, dass die Szene aus dramaturgischer Sicht sehr wichtig ist, oder? Wenn man die schon so ungeil reinnimmt. Was machen die beiden denn da?
Nun, sie stecken im Berufsverkehr fest und sehen aus der Ferne mit an, wie das Labor in die Luft fliegt.
Ja, darauf konnte man natürlich nicht verzichten. Berufsverkehr, was für Müll. Da läuft einem ja vor futuristischer Ideenvielfalt mal wieder das Erbrochene im Mund zusammen. Oh Mann, können die denn alle mal wieder gar nichts?
Das ist eine rhetorische Frage, oder?
Yep, und das von dir aber eigentlich auch, oder?
Yep, zwei. Die heutige Handlung beginnt dann mit den Kindern von Jan und Laura. Jan und Lara.
Hast du dich jetzt gerade verbessert?
Nee, das sind ihre Namen. Jan und Lara. Die Alten waren wohl nicht besonders kreativ bei der Namenswahl. Wobei Jaden Finn Tanner und seine Schwester Blue Ivy wohl auch nicht viel besser gewesen wären.
Klar, und was dazwischen gibt's ja nicht. Die beiden machen einen Ausflug, den sie dazu nutzen, um endlich mal außerhalb des Labors in Ruhe reden zu können.
Was natürlich nur eine billige Ausrede ist, damit sich die beiden alle möglichen Dinge erzählen, die sie selbst genau wissen, der Hörer aber noch nicht.
Auch bekannt als die gute alte Expositions-Challenge. Sie wird, wie immer, bravourös bestanden.
Yeah! Allerdings hat Jan sich auch richtig was getraut und das Flugserum seines Vaters gemopst.
Oh, na, das hat doch sicher Konsequenzen.
Nö, nicht im geringsten.
Okay, dann ist es also nur dafür da, damit die beiden während der Szene in der Luft schweben und über die Freiheitsberge fliegen und wir eine entsprechend geile Soundkulisse haben?
Ja, und gleichzeitig nein.
Ja, weil es tatsächlich keinen anderen Sinn hat und nein, weil die Soundkulisse gar nicht geil ist?
Exactamundo, Senor.
Eeny, weeny, teeny, weeny, schwivelt Fünfsack innerein. Wieso denn? Wolfgang Strauß war doch eigentlich immer gut darin, solche Sachen opulent abzumischen.
Ja, aber das Hörspiel wurde gar nicht von Wolfgang Strauß abgemischt.
Sondern?
Von Tom Steinbrecher.
Ich wiederhole. Eeny, weeny, teeny, weeny, schwivelt Fünfsack innerein. Wieso denn?
Weil Tommy mittlerweile gefühlt alle Hörspiele abmischt? Man fragt sich, wann der Mann eigentlich noch zum Schlafen kommt.
Dann hört man die Hörspiele und hat die Antwort. Natürlich während der Abmischung.
Fun Fact am Rande.
Ja, am Rande des Wahnsinns.
Tom Steinbrecher wurde tatsächlich am selben Tag geboren wie ich. Also gleiches Datum, gleiches Jahr. Man könnte sagen, wir sind sowas wie Zwillinge. Und da wir auch noch vom Sternzeichen her Zwillinge sind, sind wir sogar Vierlinge.
Ja, das ist aber so nicht richtig.
Ah nein? Und warum nicht?
Das war wie immer gar kein Fun-Fact, sondern ein extremely boring Fact.
Och Menno, wie gemein.
Zapperdauts. Naja, jedenfalls, Jan und Lara frotzeln wie Blöde um die Wette. Dann haben die Götter des Plots es so eingerichtet, dass sie genau in dem Moment bei der Höhle ankommen, in dem die verschwundene Tanja wieder auftaucht.
Was uns zu einer oft bemühten, da oft benötigten Rubrik unserer heiteren Schmunzelkritik führt. Denn das ist nun wirklich...
Ziemlich unglaubwürdig.
Itte bit.
Jan Junior täuscht vor, dass sein Flugserum zur Neige geht und er irgendwelche Krämpfe hat.
Leider haben weder Sprecher Florian Kleid noch Erzähler Till Hagen geschnallt, dass er keine echten Schmerzen hat und vergeigen die scherzhaft gemeinte Stelle komplett.
Na, das scheint ein generelles Problem der Folge zu sein. Am Anfang heißt es ja auch, dass Professor Futura völlig aufgelöst wäre. Das hat Kaspar Eichel aber leider niemand gesagt. Und so legt er dem Professor alles andere als aufgeregt an.
Er sagt sogar Sätze wie, ich will sie nicht schon wieder verlieren und noch einmal lasse ich sie nicht gehen und klingt dabei etwa so wild entschlossen wie Loriot bei Papa Ante Porters beim Einkaufen.
Mein Name ist Futura. Ich flippe hier aus.
Jan Junior befreit dann die nackte Tanja aus ihrem Kältetank und dann kommt Jan Senior auch noch angeschissen. Und dann wird's witzig.
Tanja hält erst den Junior für den Senior, der dabei völlig auf dem Schlauch steht. Und dann ist sie ganz aus dem Häuschen, weil plötzlich zwei Jans vor ihr stehen.
Und dass der eine 30 Jahre älter ist und ganz anders spricht, fällt ihr dabei nicht weiter auf.
Und ihre Verwirrtheit ist dermaßen lustig, dass irgendwann selbst Jan und Jan so sehr von ihr genervt sind, dass der Junior mit Erlaubnis des Seniors der Alten den Mund zuhält.
Die ist aber auch nervig.
Was ja auch der Grund dafür war, warum sie damals in der alten Serie nach 3 Folgen schockgefroren wurde.
Ja, und wo ist der Sinn, die Schnarke wieder zurück in die Serie zu holen, wenn sie genau da weiter nervt, wo sie aufgehört hatte?
Das ist so, als wenn man abends eine verschimmelte Scheibe Brot in den Müll wirft und von der ganzen Familie dafür gelobt wird, so von wegen auch mal loslassen können, und dann aber am nächsten Morgen die Scheibe wieder rausholt und auffrisst und sich dann partout nicht erklären kann, wann verdorri nochmal die Einladung zu der spritzigen Dünnschiss-Party im Badezimmer ankam, auf der man nun sich wie ein Breakdancer windend abkackt und leidet und bereut.
Anschaulich, aber Anscheinend ist Tanja Monster nur zurückgeholt worden, damit sie sich jetzt zum Einnässen lustige Wortgefechte mit Jan Willem Junior liefern kann. Die beiden können sich nämlich nicht riechen und sie bezeichnet ihn ständig als jungen Schnösel. Das Ganze soll wohl so eine Art Screwball-Comedy sein.
Screwball-Comedy?
Ja.
Mr. Birke, wieso haben Sie das nicht gemacht? Die goldenen Regeln der darstellenden Kunst. Präsentiert von Professor Dr. Michael Eickhorst.
Ausgabe 4.
Die Screwball-Comedy ist eine Unterart der klassischen Hollywood-Komödien. Diese Beziehungskomödien behandeln den Konflikt zwischen Gegensätzen wie arm und reich, gebildet oder ungebildet und vor allem Mann oder Frau. Sie leben dabei üblicherweise von ihrem feinen und intelligenten Wortwitz, einem rasanten Tempo und einer raffiniert konstruierten Handlung.
Ah ja, und die Antenne 1 ist also eine Screwball-Comedy?
Nein, ich habe nur gesagt, es soll wohl eine sein. Nur wenn man den feinen Wortwitz, die Intelligenz und die Raffinesse abzieht, dann landet man in einer anderen Unterart der Komödie. Oder besser gesagt, Unart. Der Screw-You-Comedy.
Und was das heißt, kann sich wohl jeder Hörer selbst denken. Tanja fliegt dann mit den beiden Tenners in eine nahegelegene Berghütte, wo sie vom alten Jan Kleidung bekommt. Ihre eigene, die er aus irgendeinem Grund 30 Jahre lang dort aufbewahrt hat.
Wahrscheinlich, um sie sich selbst anzuziehen und darin autoerotische Tänze aufzuführen. Die Wege des Fetischs sind unergründbar. Aber heißt das eigentlich, dass Tanja auf dem Weg zur Hütte immer noch nackt war? Und die Kerle ihr nicht mal einen Teil ihrer eigenen Kleidung abgeben konnten? Das sind ja echte Kavaliere. Toll!
In der Hütte werden sie von irgendwelchen riesigen schwarzen Wesen attackiert. Aber Tanja hat neuerdings übersinnliche Fähigkeiten und kann sie mit einem Energieschirm schützen.
Die drei entkommen und begeben sich zum Orden des Futura, der ebenfalls von den Schwatten attackiert wird. Sie sind gegen Feuerwaffen immun und man darf sie nicht berühren.
Aber Tanja weiß, wie man sie stattdessen besiegen kann. Man muss ihnen irgendwelche Gegenstände über den Ballon ziehen. In diesem Fall die Eisenpfosten von Straßenschildern.
Super, wie futuristisch.
Ja. Der Eude Jan geht irgendwann verloren, aber Junior bringt Tanja sicher ins Gebäude. Es wird klar, dass ihm mittlerweile einiges an der Schlöre liegt.
Warum auch immer. Denn die Entwicklung geht nicht nur viel zu schnell, die jung gebliebene Alte geht dem Hörer auch immer noch derbe auf die Ketten.
Futura und Vorwärts sind inzwischen auch zurückgekehrt. Und zusammen mit Laura gibt es ein großes Hallo und Wiedersehen. Tenor Senior wird auch noch gerettet, die schwarzen Buben werden in die Flucht geschlagen und alles ist gut. Für die Charaktere im Hörspiel versteht sich. Für die Hörer ist absolut nichts gut.
Denn das Hörspiel ist, so viel dürfte inzwischen klar geworden sein, ganz schön zäh und öde.
Und was wir nicht vergessen sollten, der Erzähler ist auch völlig unerträglich. Till Hagen gibt sich die Ehre und an seiner Qualität kann eigentlich kein Zweifel bestehen. Ein Großer seines Fachs, zugegeben. Hier liefert er hingegen große Scheiße ab.
Er spricht nämlich die ganze Zeit in so einem gemütlichen Tonfall, wie er vielleicht zu einem Märchenerzähler passen würde. Und wird nicht mal bei den Action-Szenen auch nur ansatzweise energisch. Das nimmt dann allen Dampf aus den entsprechenden Sequenzen und wirkt oft unfreiwillig komisch.
Es ist ja immer die Frage, wie beteiligt ein Erzähler sein soll. Eine gewisse Distanziertheit ist sicher sinnvoll.
Da hat er recht.
Und es ist auch nicht gut, wenn ein Erzähler zu sehr mitgeht und zum Beispiel selbst außer Atem klingt, wenn er erzählt, dass ein Hörspielcharakter außer Atem ist. Aber in einem spannenden Hörspiel sollte der Erzähler auch nicht alles in so einem unbeteiligten 0815-Tonfall wegsallern. Egal, ob das der alte Erzähler Uli Herzog ähnlich gemacht hat oder nicht. Hommage, schön und gut. Aber wer sich aus Fananbiederungsgründen den Dolch ins eigene Ei rammt, verblutet trotzdem allein.
Was war denn noch? Ach ja, die Musik ist so eine Fahrstuhlmucke der 80er, die teilweise auch schon bei Dreamland Grusel zu hören war. Oder zumindest sehr ähnlich klingt. Ob es sinnvoll ist, eine in der Zukunft spielende Serie klanglich in den 80ern zu verorten, sei allerdings mal dahingestellt.
Marianne Groß bekommt nicht viel zu tun, ihre Tochter Sarah Riedel auch nicht.
Und irgendwann ist der Schlons dann zu Ende. Erwähnenswert ist noch eine Stelle, die uns hat aufhorchen lassen.
Da sagt nämlich einer der Charaktere, wir schaffen das. Und bekommt dann patzig um die Ohren gehauen, dass das schon mal jemand gesagt habe.
Entweder ist das eine Anspielung, die nur große Kenner von Jan Tenner verstehen, oder ein ganz billiger Seitenhieb auf Angela Merkel und ihren Kommentar zur Flüchtlingsproblematik. Der macht sich dann natürlich richtig gut in so einem Hörspiel.
Fazit. Es ist ein Jammer. Da haut Simeon rein und setzt zahlreiche Hebel in Bewegung, um Jan Tenner ins nächste Jahrtausend zu überführen.
Und dann spart er ausgerechnet an der wichtigsten Stelle den Inhalt und überführt mal wieder alle Beteiligten des Nichtskönnens.
Kevin Hayes hat Skripte geschrieben, die schon in den 80ern altbacken gewirkt hätten. Und wenn man nicht wüsste, dass er dafür eigens Ideen und Vorlagen von Simeon Chrisomalis bekommen hat, man könnte meinen, er hätte die schon seit 30 Jahren in der Schublade gehabt, weil sie ihm 1989 doch zu öde vorkamen, er sich aber so ungern von Sachen trennt, die er aus seiner Hirse rausgeorgelt hat.
Lutz Riedel vergeigt die Chance, sein Können einer neuen Generation von Hörern zu vermitteln, weil er partout nicht seine Komfortzone verlassen will. Und Florian Kleid hängt auf einem coolen Ton fest, den er wohl nur ungern variiert. Dürfte er aber gerne tun, denn er ist als Schauspieler im Studio und nicht als Synchronjörg-Knör, der Martin Kautz nachmachen soll.
Man sagt, jedem Anfang wohnt ein kleiner Zauber inne. Aber diese Folge namens Ein neuer Anfang ist ja ein fauler Budenzauber, bei dem statt des weißen Kaninchens nur ein miefender Iltis aus dem Hut geholt wurde. Irgendwie auch ein Trick, aber es stinkt zum Himmel.
Und so heißt es mal wieder, in Westland nichts Neues, aber in quälend langen 60 Minuten.
Erwachsene Männer vergeigen Jan Tenner. Aber vielleicht wird die nächste Folge ja besser.
Spoiler! Wird sie nicht.
Wie unerwartet.
Ach ja, ein Anspieltipp ist auch das Interview, das der nerdige Eumel vom YouTube-Kanal BUMO.TV vor kurzem mit Kevin Hayes geführt hat, der übrigens in Wirklichkeit Horst Hoffmann heißt.
Der BUMO-GV-Typ heißt Horst Hoffmann?
Nein, Kevin Hayes.
Der Birma-TV-Typ heißt Kevin Hayes?
Verarschst du mich?
Ja. Also, Kevin Hottehü Hayes lässt in dem Interview keinen Zweifel aufkommen, dass ihm nur so mittelfiel an der Neuauflage der Serie liegt und er vor allem auch mit den inhaltlichen Vorgaben wenig anfangen konnte. Auch weiß er offenbar nicht, was genau eigentlich der Orden des Futura sein soll.
Aber muss er das? Er ist doch bloß der Autor.
Das Beste ist aber, dass er sagt, dass in den letzten Jahren immer mal wieder Verlage auf ihn zugekommen seien, die Jan Tenner fortsetzen wollten. Er habe sich dann aber bei seinen Kontakten in Berlin umgehört und weil die Label nicht kannten, sei daraus nichts geworden. Als Simeon sich an ihn wandte, hat er sich auch gleich über ihn erkundigt. Und jetzt rate mal, welche Koryphäe der Hörspielbranche Horst von Hoffmannsthal zugeraten hat, das zu machen, auf die er dann auch gehört hat.
Keine Ahnung. Oliver Rohrbeck?
Nein.
Sebastian Pobert?
Auch nicht.
Patrick Holtheuer?
Oh Gott,
dann weiß ich's nicht.
Auf den Göldner?
Na, das ist aber keine schlechte Referenz. Der hat ja einige gute Hörspiele gemacht und schon mit Böhmermann und Schulz gearbeitet.
Nein. Du meinst Marco Göllner. Der den Hayes gefragt hat, ist H.P. Göldner.
Was? Die farblose Pfeife vom Hörspieltalk?
Die farblose Pfeife vom Hörspieltalk.
Die uncharismatische Knicker-Knackwurst aus Blood Red Sandman?
Die uncharismatische Knicker-Knackwurst aus Blood Red Sandman.
Heiliges Schrotthörspiel. So, und wir pfeifen uns jetzt unser Arschserum namens Poppers rein und düsen noch ein bisschen durch den Berufsverkehr der Stadt.
Ja, da wirken die Poppers ja wohl doch noch nicht so, wie du Schmerzen hast.
Ein Reboot Anfang der 2000er eher wenig erfolgreich verlaufen war. Ja, wenig, klar.
Wie immer hat er dabei einiges in Bewegung gesetzt. Soweit so.
Geil!
Natürlich. Natürlich nicht.
Nun war der gute Lutz schon in. Oder als sein Flugserum zur Neige geht. Oder als sein Flugserum zur Neige geht. Er wird von Jant. Aber man kann davon ausgehen, dass die Szene aus dramaturgischer Sicht sehr wichtig ist, oder? Wenn man die schon so ungeil reinnimmt. Was machen die beiden denn da? Ging das so?
Ja.
Ich hab's mir mundgerecht gemacht. Mich währenddessen zwar selber schockiert gezeigt, was bei mir mittlerweile mundgerecht bedeutet, aber.
Läuft, läuft?
Ja.
Mach die Aufnahme aus!
Da läuft einem ja vor futuristischer Ideenvielfalt mal wieder.
Läuft, läuft.
Okay, dann ist es also nur dafür da, damit. Was machst du denn damit? Und wirkst du so.
Na, ich hatte so einen halben Bölker, den ich aber nicht. Dachte, so lautlos rauszukriegen, dass es dich nicht ablenkt. Das hat doch
vielleicht geklappt, aber.
Nur halt meine Gestik dabei, mein verschämtes.
Deine alte Taubstummenschule, die dich sofort, wenn die Sprache aufhört, dann gestikulieren lässt. Ne?
Ja, natürlich. Ich komme ja noch vom Stummfilm. Vom Stumpenfilm.
Jan Junior täuscht vor, dass sein Flugserum zur Neige geht.
Ist das wirklich so?
Jan Junior täuscht vor, dass sein Flugserum zur Neige geht. Oh. Tanja hält erst den Junior für den Senior, der dabei völlig.
Anschaulich, aber. Oh ja. Er spricht ja.
Und das erklärt doch einiges, wenn nicht gar alles.
Da
und
hat er recht.
Und es ist auch nicht gut, wenn ein Erzähler zu sehr mitgeht und zum. Naja, alles falsch. Und es ist auch nicht gut, wenn einer jetzt. Omar schön und gut. Omar Sharif.
Unsere Oma kriegt jetzt jede Menge Liebe. Unsere Oma wird total von uns verwöhnt.
Kannst du Text nicht einprägen, wo du ein Wort änderst, ja. Aber den Scheiß.
Hat man ja auch einige Male hören dürfen.
Das stimmt.
I've been looking for Tenor.
Ich nicht.
Aber alles für nix dabei.
Da gib mal aus. Aber diese Folge namens Ein neuer Anfang ist eher ein fauler Budenzaub.
Zaub?
Da ist mir das Kabel.
So, und wir pfeifen uns jetzt unser Arschserum namens Poppers rein und düsen noch ein bisschen durch den Berufsverkehr der Stadt.
Da sind dir die Poppers in die Nase gegangen. Ja! Das ist ja ein Zufall.
Pop goes Ziesel.
Was?
Ach, Pop goes the Weasel ist doch irgendwie so ein Song oder so. Irgendwie, was
ja, ich kann nicht. Aber unter poppers.de gibt es tolle Hörspiele zu kaufen bei Andreas Wilke, Andreas Bölkens.